Liebe Gemeinde, in der Bibel werden verschiedene Zahlen erzählt. Die 3 zum Beispiel. Könnt ihr mal raten, was die 3 in der Bibel bedeutet? Dreieinigkeit. Vater, Sohn und Heiliger Geist. Es gibt auch andere Zahlen, zum Beispiel 7. Kann jemand raten, was die 7 bedeutet? Schöpfung 7 Tage. Vollkommenheit.
Die heilige Zahl.
Also im Judentum ist es 7-armige Leuchter. Falls ihr jemand das kennt, es gibt es auch. Und die 7 letzten Worte Jesu am Kreuz sind auch 7. Oder ein Buch mit 7 Siegeln. Neben heiligen Zahlen sprechen wir aber auch seit Mittelalter von einer irdischen Zahl. Weiß jemand, was die irdische Zahl ist? 4. Gemeint ist die 4, ja. Lange Zeit galten 4 Elemente als die Grundbestandteile der Welt. Wasser, Erde, Luft und Feuer. Man unterschied zwischen 4 Temperaturen. Oder die Welt hat 4 Jahreszeiten und 4 Himmelsrichtungen. Auch für die christliche Gemeinde hat die Zahl 4 eine besondere Bedeutung seit ihren frühesten Anfängen in Jerusalem. Inwiefern das so ist, erzählt der Evangelist Lukas im 2. Kapitel seiner Apostelgeschichte. Ich lese aus Apostelgeschichte Kapitel 2, die Verse 42 bis 47. Sie blieben aber beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und im Gebet. Es kam aber Furcht über alle und es geschah viele Wunder und Zeichen durch die Aposteln. Alle aber, die gläubig geworden waren, waren beieinander und hatten alle Dinge gemeinsam. Sie verkauften Güter und Habe und teilten sie aus unter alle, je nachdem es einer nötig hatte. Und sie waren täglich einmütig beieinander im Tempel und brachen das Brot hier und dort in den Häusern, hielten die Mahlzeiten mit Freude und lauterem Herzen und lobten Gott und fanden Wohlwollen beim ganzen Volk. Der Herr aber fügte täglich zur Gemeinde hinzu, die gerettet wurden. Amen. Die 4 Elemente nehmen die Urgemeinden zusammen. Die Lehre der Apostel, die Gemeinschaft, das Brotbrechen und das Gebet. Die Lehre der Apostel ist die Heilsverkündigung und das Bekenntnis zum Evangelium. Die Gemeinschaft zeigt sich unter anderem in der Fürsorge zugunsten der Armen und Schwachen. Das Brotbrechen ist die gemeinsame Feier des Heiligen Abendmahls. Und schließlich das Gebet, wobei vor allem an die Psalmen und das Vaterunser uns zu denken ist. 4 Elemente, 4 Säulen, die bis heute Form und Gestalt unserer Gottesdienst prägen. Ich könnte jetzt die Säulen jetzt in Einzelnen durchgehen, aber dann würde die Predigt etwas länger dauern und ich glaube, das möchtet ihr auch nicht. Stattdessen möchte ich mich auf ein einziges Element beschränken, das von Lukas besonders gewichtet wird, nämlich auf die Gemeinschaft. Alle aber, die gläubig geworden waren, waren beieinander und hatten alle Dinge gemeinsam. Sie verkauften Güter und Habe und teilten sie aus unter alle, je nachdem es einer nötig hatte. Die erste christliche Gemeinde in Jerusalem praktizierte Gütergemeinschaft. Alles gehörte allen. Keiner verlangte etwas nur für sich. Das vorhandene Geld wurde gesammelt und den Aposteln zur treuer Verwaltung übergeben. Jeder konnte zu ihnen kommen und seinen Bedarf melden. Auch Häuser und Grundstücke wurden verkauft, wenn es darum ging, die Not Einzelner zu lindern. Niemand sollte darben. So beschreibt der Evangelist Lukas den Idealzustand in der Urgemeinde. Aber dieser Zustand hielt nicht lange an. Schon bald gab es die ersten Auseinandersetzungen. Lukas erzählt wenige Kapitel nach unserem Text von einem Ehepaar, das zugunsten der Gemeinde seinen Acker verkaufte, aber einen Teil des Erlöses für sich selbst zurückbehielt. Das führte zu einem Konflikt. Eine Gruppe innerhalb der Gemeinde beschwerte sich, dass ihre Witwen bei der Versorgung gegenüber denen einer anderen Gruppe benachteiligt wurden. Die 12 Apostel waren die ständige schließlich Leid. Und so delegierten sie die Finanzverwaltung kurzerhand an andere Mitglieder der Gemeinde, die sie Diakonen nannten. Einige Zeit danach löste sich der Streit insofern von selbst, als eine Verfolgungsaktion gegen die Christen in Jerusalem große Teile der jungen Gemeinde in alle Winde zerstreute. Das änderte jedoch nicht an dem ernüchternden Fazit, dass der Versuch der Gütergemeinschaft alle andere als erfolgreich gewesen war. Jerusalem blieb kein Einzelfall. Aus den Briefen des Paulus wissen wir, dass beispielsweise auch in den Gemeinden von Korinth der Gemeinschaftsgedanke unterlaufen wurde. Normalerweise war es in christlichen Kreisen üblich, die Feier des Abendmahl mit einer gemeinsamen Mahlzeit zu verbinden. Aber nicht so in Korinth. Da aß im Gemeindesaal jeder für sich, was er mitgebracht hatte. Bei Wohlhabenden gab es viel zu essen, bei Armen herrschte Mangel. Grund genug für Paulus, mit den Korinthern streng ins Gericht zu gehen. Er schreibt: Habt ihr denn nicht Häuser, wo ihr essen und trinken könnt? Oder verachtet ihr die Gemeinde Gottes und beschämt die, die nichts haben? Was soll ich euch sagen? Soll ich euch loben? Hierin lobe ich euch nicht. Die Gütergemeinschaft, ein schöner Traum. Bis in die Gegenwart hat es in christlichen Kreisen immer wieder Versuche dazugegeben. Die meisten sind über kurz oder lang fehlgeschlagen. Dennoch hat der Traum unverzweifelhaft sein Recht. Sein Grundgedanke ist viel zu wertvoll, all das wir ihn als Utopie einfach beiseite schieben können. Er orientiert sich an dem Hinweis Jesu, dass Geben seliger ist als Nehmen. Mit anderen Worten, Großzügigkeit ist seliger als Geiz, Teilen besser als Festhalten. Neuere wissenschaftliche Untersuchungen bestätigen, dass freigebige Menschen glücklicher sind als ihre knickerigen Zeitgenossen. Habgier und egoistisches Besitzdenken schaffen Unzufrieden. Kunden werden betrogen, Arbeiter ausgebeutet, Freunde ausgenutzt. Der Habgier legt eine nagende Unzufriedenheit zugrunde, die auch durch die Aufhäufung von Dingen nicht gestillt werden kann. Außerdem geht es hier nicht nur um Geld. Es sind noch viel mehr, was wir besitzen. Zeit, Kraft, Interesse, die wir teilen können. In diesem Zusammenhang möchte ich euch ein Zitat von Soziologe Erich Fromm vorstellen. Nicht der ist reich, der viel hat, sondern der, welcher viel gibt. Der Hortende, der ständig Angst hat, etwas zu verlieren, ist physiologisch gesehen ein armer Habenix. Ganz gleich, wie viel er besitzt. Wer dagegen die Fähigkeit hat, anderen etwas von sich zu geben, ist reich. Auch eine andere Geschichte bringt uns zu dem Wert der Tischgemeinschaft nahe. Ich bin mir leider nicht sicher, woher ich die Geschichte kenne. Die Geschichte wurde mir als Kind immer wieder erzählt worden. Ein Mann bietet Gott im Traum darum, einmal einen Blick in den Himmel und die Hölle zu werfen zu dürfen. Daraufhin führte Gott ihn in einen großen Raum. Ringsrum sitzen Menschen mit langen Löffeln. In der Mitte, auf einem Feuer kochend, steht ein Topf mit einem köstlichen Gericht. Alle schöpfen mit ihren langen Löffeln aus dem Topf, aber die Menschen sehen mager und elend aus. Es gelingt ihnen nicht, die langen Löffel zum Munde zu führen und das herrliche Essen zu genießen. Der Mann fragt Gott: Welch ein seltsamer Raum ist es denn? Gott antwortet: Das ist die Hölle. Dann betreten sie einen zweiten Raum. Alles ist genauso wie im ersten. Ringsrum sitzen Menschen mit langen Löffeln. In der Mitte, auf einem Feuer kochend, steht ein Topf mit einem köstlichen Gericht. Alle schöpfen mit ihren langen Löffeln aus dem Topf. Die Menschen hier sehen gesund und glücklich aus. Alle sind gut genährt. Als der Mann genau hinsieht, entdeckt er auch den Grund. Die Menschen schieben sich die Löffel gegenseitig in den Mund und geben so einander zum Essen. Das, sagt Gott, ist der Himmel. Der Himmel ist dort, wo wir nicht nebeneinander leben, sondern miteinander und füreinander da sind. Da wird es im besten Sinne hell und warm und manchmal regelrecht himmlisch in uns und um uns. Mit einem Satz von einer deutschen Schriftstellerin möchte ich die Predigt schließen. Willst du glücklich sein im Leben, trage bei zu anderer Glück, denn die Freude, die wir geben, kehrt ins eigene Herz zurück. So knapp und prägnant kann man also sagen, worauf es wirklich ankommt. Amen.